Schwarz hören.
Zwischen unserem lockeren Verabreden für ein Schwarzhörengespräch und dem jetzt im Schlossparktheater Berlin sitzen. Naja, lagen so knapp anderthalb Jahre.
Ja, ja.
Das ist das erste Mal in meiner Zeit, da ich diesen Podcast mache. Sag mal, hast du so viel zu tun oder woran lag's?
Also erstens, was lange währt. Zweitens, Vorfreude, schönste Freude. Und drittens hatte ich wirklich sehr viel zu tun. Also hab ja eigentlich jetzt auch noch sehr viel zu tun. Und das heißt nicht nur beruflich, sondern ja auch privat. Ich bin ja nochmal Vater geworden im letzten Jahr. Und
ach, so was ganz Kleines.
Ja, etwas ganz Kleines und zwar zwei etwas ganz Kleines.
Zwei etwas ganz Kleines.
Ja, und das ist mir noch nie passiert. Also ich habe ja schon viele Kinder, muss ich sagen. Aber das ist mir noch nie passiert, zwei auf einen Schlag zu bekommen. Und das auch noch jetzt im fortgeschrittenen Alter, sage ich jetzt mal.
Einiges zusammen.
Das ist nochmal so eine richtige Herausforderung, die da gekommen ist.
Wahnsinn.
Und da kann ich nicht ganz so flexibel sein. Ja. Das war letztes Jahr wirklich ein Problem. Also Problem in dem Sinne, weil es sind zwei und wir können uns da schlecht irgendwie so kurz mal die abnehmen.
Noch kann man mit denen nicht so gut reden und verhandeln. Wie viel sind es denn insgesamt, wenn ich fragen
insgesamt sind es jetzt mittlerweile fünf.
Ah ja.
Ja. Also
und
auf alle Altersgruppen vertreten.
Ist der Lars Dietrich auch wirklich so ein Vater, der sich um alles kümmert?
Ja, auf jeden Fall. Und also ich habe es mir auch nicht dadurch auch nicht leicht gemacht, sagen wir mal so. Also auch beruflich tanze ich ja auf vielen Hochzeiten.
Ja.
Und das unter einen Hut zu bekommen mit Familie und so und alle glücklich machen, das ist ja eigentlich immer mein Ziel. Immerhin hat man dadurch ein gutes Ziel. Ja, das ist nicht so ganz einfach, aber da ist es natürlich auch wichtig, dass man auch die richtigen Partnerinnen hat.
Da sind mehrere auf
der Im Laufe der Jahrzehnte hat sich
ist
das ja so
inzwischen
ergeben.
Auch nicht mehr unüblich.
Nein, Gott sei Dank ist es nicht
in
mehr.
Diesen Kreisen.
Genau, Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige heutzutage.
Versteht ihr euch alle gut?
Ja,
wir verstehen uns alle gut. Oh,
naja, wir haben ja alle auch Eltern, die aus einer anderen Generation noch kamen und wo wir auch gesehen haben, dass es ja nicht immer so gut ist, wenn man ewig nur wegen der Kinder vielleicht zusammenbleibt oder so. Also dann sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man sich anders einigen kann
und
eine andere Ebene findet oder so, miteinander klarzukommen. Und das haben wir immer geschafft, ja.
Viel zu tun heißt momentan am Schlossparktheater Berlin zu spielen. Premiere ist am 24. Januar.
Mhm.
Nicht Emil, sondern Erich und die Detektive.
Genau.
Hat was mit Kästner aber zu tun.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und durch diese Anspielung kommen natürlich im Bekanntenkreis jetzt ganz viele auf mich zu. Ach Mensch, ist das ein Kinderstück? Die verwechseln das immer mit Erich und die Detektive. Ist natürlich auch klar. Das ist ja so ein
Emil und die Detektive.
Meine ich ja. Siehst du, jetzt ist Erich schon viel mehr drin als Emil.
Dafür ist ja eine Generatorin da.
Ja, danke schön.
Bitte sehr.
Und ich sage dann immer, nein, es ist eigentlich kein reines Kinderstück, aber ich denke mal, man kann sich das durchaus auch mit Jüngeren angucken, weil das wird was fürs Auge werden. Es ist jetzt kein gewöhnliches Theaterstück, wie man es halt gewohnt ist, auch keine gewöhnliche Komödie, sondern es ist nämlich eine Revue, eine Erich Kästner Revue, ein bunter Abend oder eine Collage von verschiedenen Erich Kästner Werken. Also der hat ja auch ganz viele lustige, satirische Verse geschrieben, was ich gar nicht wusste vorher. Ich dachte auch, das wäre ein Kinderbuchautor in erster Linie oder ein Schriftsteller halt, ein Romanschreiber, aber der hat ja auch sehr viele Sachen gemacht, die auch wirklich sehr unterhaltsam sind, so auch für die Bühne. Und da gibt es halt auch Dinge, die wir halt musikalisch gut untermalen können, als Ensemble auch, weil wir funktionieren auch super, wir alle miteinander, sind alles auch wirklich gute Komödianten. Mario Ramos ist zum Beispiel wieder dabei, Christa Birkner ist dabei, Oliver Seidel und dann unser Musikus Henrik Kairis und das unter der Regie von Philipp Tiedemann.
Also ein gestandener Regisseur.
Ja, der aber auch gute Ideen hat.
Haus.
Ja, und der hat super Ideen. Also Achtsam Morden ist ja ein wirklich großer Erfolg hier am Schlossparktheater gewesen, wo ich auch das Vergnügen hatte, Herrn Hallervorden persönlich sogar zu vertreten. Also als er dann irgendwie dann gesagt hat, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, das zu machen, ich habe auch noch viel zu tun. Und dann habe ich das gemacht. Und das macht einfach totalen Spaß. Also die Leute können sich auf jeden Fall freuen bei dieser Besetzung auf einen
sehr
unterhaltsamen Abend.
Und du bist ja irgendwie so ein Allrounder, ne? Gibt's irgendwas, was du nicht kannst?
Naja, es gibt nichts, was ich nicht mache, sagen wir mal so. Ich habe nicht alles, was ich mache, habe ich gelernt oder studiert, aber dann doch vielleicht um Ecken. So, also ich bin so ein Learning by Doing und ich habe auch die Möglichkeit gehabt, immer mit vielen wirklich professionellen Künstlern auch zusammenzuarbeiten und konnte mir auch so Handwerk, gerade auch schauspielerisches Handwerk aneignen dadurch. Was ich mitbringe, ist Spielfreude und einfach ein Herz, was für die Kunst jeder Art auch schlägt.
Also deutscher Entertainer, Rap- und Popmusiker, Komiker, Moderator, Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher, Buchautor, Tänzer, Musiker.
Ja.
Und angefangen hat's ja mal mit dem Tanzen, ne?
Angefangen hat's mit dem Ballett, ja. Beziehungsweise hat's ja angefangen mit Breakdance. Also ich war ja 11 Jahre alt, als ich dann den Breakdance zu DDR-Zeit, muss man sagen, im Westfernsehen dann das erste Mal aufgeschnappt habe, in einer Sendung von Thomas Gottschalk, die hieß Na sowas, und der stellte dann immer so die aktuellen Trends dann aus den 80ern vor, und da war dann Breakdance dabei. Und irgendwann hatten wir bei einer Fernsehgemeinschaft, die wir gegründet haben, weil eine Familie in unserem Neubaublock hatte dann einen Farbfernseher.
War das noch in Potsdam oder
in Potsdam? In Potsdam. Und deswegen hatten wir wunderbaren Westempfang. Und da haben wir das dann immer geguckt. Und da kam dann Breakdance auf mich zu und ich war total gepackt und habe dann als Kind schon angefangen, mein Körpergefühl dann zu entdecken damit, weil ich das dann eben also für mich dann entdeckt habe als leidenschaftliches Hobby.
Ja.
Und das habe ich immer ausgeübt, und dann hatte irgendwann dann meine Cousine gesagt, die an der Polukka-Schule in Dresden Bühnentanz studiert hatte schon. Ja.
Was gibt's Größeres? Nichts?
Das war damals auf jeden Fall ein Riesending. Ja. Also die Polukka ist ja wirklich ein Weltstar immer noch, obwohl es sie jetzt nicht mehr gibt. Ja. Aber sie hat auf jeden Fall Geschichte geschrieben.
Also da hatte jemand die Idee und dann hast du gesagt, da wandere ich jetzt hin.
Ja, die hat gesagt, die machen ja auch klassisches Ballett da und alle möglichen Tanzrichtungen. Bewirb dich doch mal bei uns. War ja bei Jungs so ein bisschen verpönt. Die haben immer Jungs händeringend gesucht. Und da habe ich mich aus Spaß beworben und die haben keinen Spaß verstanden. Und dann haben die mich genommen. Und das war natürlich super. So konnte ich nach der 10. Klasse dann, musste ich dann nicht Koch werden, was ich eigentlich so gedacht habe, ach, ich werde Koch. War ja auch freischaffender Künstler im Osten. Ich hatte ja damals schon mit 14 schon eine Einstufung gemacht als Breakdancer. Sagen wir so, als akrobatischer Showtänzer.
Wow.
Stand dann drauf. Ja, klingt auch schön. Das war so die Bezeichnung für Breakdance damals im Osten.
Du konntest als nicht Erwachsener schon eine Pappe machen,
Ja.
Das ist ja erstaunlich. Also ich habe ja auch eine machen müssen als Moderatorin.
Nee, genau. Das
kennen wir Ostmenschen ja, die so auf Bühne agieren. Aber schon als 14-Jährige.
Ja, wahrscheinlich ein Vorbild zu sein für die Jugend, keine Ahnung. Also wir haben ja auch gerappt damals schon. Und das hatten wir salonfähig gemacht, indem wir halt so Friedenstexte gerappt haben.
Mhm.
Nicht jetzt pro Erich Honecker, aber so schon so gegen Amerika. Ja, Weltfrieden. Das war ja auch die Thematik in dem Film Beat Street damals. Und das hat uns sehr ergriffen. Und dann haben wir das halt gemacht. Und dann haben die eigentlich nichts anderes machen können, als zu sagen, ja komm, sind doch tolle Jugendliche, haben eine tolle Aussage, ja.
Also Polukka-Schule, dann sogar staatliche Ballettschule Berlin.
Genau.
Ist da noch was da, also so tänzerisch?
Bin ja schon auf die Welt gekommen mit guten Voraussetzungen, sage ich mal. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel ein Auswärts halt, wa? Ich habe ja so, guck mal, ich mach's jetzt mal vor für alle, die jetzt zuhören.
Wahnsinn.
Guck mal, ich konnte sogar drüber.
Nein, also wir beschreiben es mal kurz. Da werden die Fersen aneinander gestellt und die Zehen sind dann in einer Linie.
Du kannst eine Wasserwaage ranlegen an beide Füße und es ist wirklich dann gerade.
Und das ist jetzt immer noch da.
Ja, das ist so ein Problem gewesen, was ich als Kind immer so hatte, und da haben mich auch viele gehänselt, ach guck mal, der läuft da wie Donald Duck oder wie Charlie Chaplin, weil ich so ein Auswärts hatte. Die sind halt sehr das etwas auswärts gedreht.
Ja.
Und das war als Tänzer natürlich super. Mhm. Wenn du das nicht hattest vorher, dann wirst du dahin gequält.
Hilfe.
Eigentlich normalerweise, wenn du Balletttänzer
bist. Also der Mann
ist
einfach ein Naturtalent.
Ja, das war wirklich schicksalhaft in die Wiege gelegt worden. Und was auch natürlich ein Problem mit sich bringt, ist eben, dass ich mit meinem Auswärts überall gegen Kinderstühle, gegen Wohnzimmertische, gegen Sofas renne. Und das tut immer tierisch weh, das muss ich sagen.
Wie ist es denn jetzt mit dem Tanzen? Wenn jetzt eine Rolle käme, wo du sowas Klassisches tanzen müsstest. Ginge da noch was?
Ja, super, natürlich. Egal, was ich mache, Körperspannung, Körpergefühl ist sowieso immer wichtig, gerade für die Bühne auch. Und Ausstrahlung, das lernt man ja auch alles beim Tanzen, und eine Beweglichkeit, super.
Und trainierst du heimlich?
Naja, heimlich. Also ich höre nicht auf zu tanzen. Also ich tanze halt viel. Immer noch. Wie du schon sagtest, bin ja auch immer noch als Musiker unterwegs und Entertainer und mache dann so Programme für Kids. Für Families und rappe da. Hab so ein Rap-Album rausgebracht, das heißt Menschenskind. Das geht tierisch ab da mit fetten Beats, und da wird natürlich dementsprechend sich auch bewegt dazu. Ilt, fit.
Ja, der Wahnsinn. Und bist du dann noch als Bürger Lars Dietrich unterwegs oder bist du als Lars Dietrich unterwegs?
Ich bin immer noch der Bürger, der ich schon immer war. Es war eigentlich nie ein Künstlername, sag ich mal. Ich bin der Bürger Lars Dietrich.
Ja, so, weil die Polizei zu DDR-Zeiten,
da hat man, hat man sich höflich Bürger genannt.
Ja.
Na, Bürger, kommen Sie mal her. Zeig mal den Ausweis, Bürger.
Was haben wir denn falsch gemacht?
Ja, wie heißen Sie denn Bürger? Lars Dietrich. Ach, Bürger Lars Dietrich.
Ja, ja, naja, ich habe das schon gelesen, aber wenn du das erzählst, hat das natürlich nochmal eine andere Dimension.
Ja, ja, natürlich, ja, 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 klar.
Aber im Ausweis steht Lars Dietrich oder steht der Bürger?
Ja, klar, in dem Moment, wo ich einen Ausweis habe, bin ich ja automatisch ein ein offizieller Bürger sozusagen.
Bürger Lars Dietrich. Ja. Ich habe dich zwischendurch ja zum Beispiel in Maxe Baumann gesehen, im Beelitz und hier am Schlossparktheater in diversen Aufführungen. Irgendwie ist da so ein Pool, aus dem man dann immer sozusagen die Schauspieler nimmt oder wie läuft das?
Theater ist ja viel Mundpropaganda oder gesehen werden und so und entdeckt werden. So ist es ja überhaupt bei allem gewesen, was ich gemacht habe. Wie gesagt, ich habe ja angefangen als Tänzer. Dann wurde ich irgendwann doch entdeckt als Rapper, weil ich das ja auch damals wirklich mit Liebe und Leidenschaft gemacht habe. Und das sind immer so Leute, die einen dann entdecken und sagen, okay, ist doch cool, Mensch, komm doch mal zu uns und mach das mal. Oder Mensch, scheinst ja auch lustig anzukommen, dann mach doch mal hier in der Wochenshow mit, war ich ja damals. Also so ging es ja die ganze Zeit.
Ja.
Ich habe Platten gemacht erst und war mit Stefan Raab zusammen. Dann, wir waren ja dann so ein Couple auf der Bühne.
Du hast ja auch für ihn geschrieben.
Ja, genau, auch geschrieben für ihn. Also wir haben miteinander uns beflügelt, auch Konzerte gegeben und so. Und da haben sich dann auch natürlich Türen geöffnet, weil man ja auch im Fernsehen präsent war oder irgendwelche Gastauftritte in Filmen oder Serien. Und das habe ich immer dankend angenommen, weil ich vielseitig interessiert war schon immer und auch vielseitig beeinflusst wurde. Ich muss dann immer sagen, das sind meine Vorbilder. Ob das jetzt Heinz Ehrhardt, Peter Alexander, alle, die einen so geprägt haben. Oder auch Grandmaster Flash. Und also das ist dann in jeder Sparte habe ich irgendwelche Leute, denen ich nachgeeifert habe.
Wobei mit Bushido, habe ich gelesen, kannst du nicht so viel anfangen.
Naja, das war ja schon eine Generation nach mir regelrecht. Also die haben das ja nochmal ganz anders kennengelernt, diese ganze Hip-Hop-Kultur.
So von wegen der Gewaltgeschichten und so?
Naja, Gewalt. Ich gucke mir gerne Gewalt im Fernsehen an, wenn es nicht unbedingt realistisch ist. Also ich gucke mir gerne Krimis an und Actionfilme. Sowas mochte ich schon immer. Aber ich kann dann natürlich differenzieren. Also ich muss jetzt nicht rausgehen und dann irgendwie das dann auch ausleben.
Naja, die Texte sind ja oft auch sehr deftig, ne?
Ja, das ist ja in Amerika auch so und ich verehre da auch viele Leute, die halt so Gangster-Rap machen.
Ja.
Auf Deutsch ist es natürlich unheimlicher, weil das natürlich dann auf einmal dann hier auch gewaltverherrlichende Texte gab. Ja, aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn dann natürlich das dazu führt, dass dann auch mehr Gewalt dann passiert. Das
und
ist
davon haben wir
Sache.
Genug in unserer Gesellschaft.
Ja, nee, da bin ich auch kein großer Fan von.
Nee,
also, und ich fühle mich da auch nicht angesprochen. Also das sind dann leider ja immer die jüngeren Generationen, die das dann als Vorbild haben.
Du sagst, da gibt's eben vieles, was auch so auf mich zugekommen ist, was sich so ergeben hat und so. Gäbe es was, wo du sagst, das würde ich niemals machen? Oder fehlt was? Wir könnten ja mal beide Seiten betrachten. Fehlt noch was so in dem, was du gerne machen würdest?
Ja, immer noch ergeben sich neue Sachen. Ich bin ja auch so ein großer Hörspiel-Fan. Ich mache jetzt auch demnächst Hörspiele, ganz viele.
Also du sprichst?
Ich spreche. Ich bin ja sowieso auch ein Voice-Actor. Ich habe ja auch viel Werbung gesprochen im Fernsehen und Radio. Also meine Stimme gebe ich auch gerne mal zum Besten. Und
also sowas, ja? Und gäbe es irgendwas, wo du sagst, oh nee, bleib mir fern? Oper zum Beispiel.
Oper liebe ich. Also ich habe ja auch da durch das Ballett natürlich auch diesen Einfluss von diesen klassischen Ballettaufführungen dann auch und Opernhäuser und sowas finde ich auf jeden Fall Wahnsinn. Und ich hatte wirklich mal eine ganz tolle Begegnung damit, weil ich bei den Meistersängern von Nürnberg damals mitwirken durfte. Das war die Inszenierung, das war kurz nach der Wende von Götz Friedrich hier an der Deutschen Oper.
Berühmter Name.
Ja, und da waren auch sehr viele berühmte, klar, das ist ein Wagner-Oper, da wird natürlich immer irgendwie nur derjenige rangeholt, der auch dazu passt. Ich war, und jetzt kommt's, als Stuntman. als Stuntman dort engagiert und angefragt, weil ich war zu der Zeit Stuntman, also nach meiner Ballettausbildung hatte ich einen Solo-Tänzervertrag in den DEFA-Filmstudios im Filmpark und wurde dann Mitglied der Stuntcrew Babelsberg. Und ich konnte halt so Flickflacks und solche Sachen. Ich war ja akrobatisch schon vorbelastet durch das Breakdance und Prügelszenen und so auf der Bühne und solche Sachen. da haben die so eine Handvoll Stuntmans gebraucht und da war ich einer von denen, die dann hier in Berlin in der Deutschen Oper mitgemacht haben. Und da habe ich diese ganze Inszenierung halt mitbekommen und so, und das war schon toll. Also gerade auch in dieser letzten Szene ganz oben auf so einem Gerüst zu stehen, so als, was war ich da, so Akrobat oder so. Und dann konnte ich das Publikum sehen, ich hatte Blick auf das ganze Orchester, habe die Darsteller gesehen, der Chor, alle waren ja dann da drauf, also beim großen Finale. Und das hat mich immer total ergriffen, wenn dann diese berühmte Arie dann gesungen wurde. Und höre mir diese Arie auch immer wieder gerne an, weil ich das mit dieser Zeit verbinde.
Ja.
Und dann gab es die Anfrage, wir machen ein Gastspiel in Tokio. Und das war 1993, also auch nicht weit von der Wende entfernt. Und ich war ja gerade fertig mit der Ausbildung, habe noch nie eine Flugreise gemacht. Und dann sind wir alle damals mit der Deutschen Oper zusammen dann nach Tokio geflogen und waren dann so ein paar Wochen dort. Und haben da in Tokio an der Oper dann diese Aufführung gemacht.
Mhm.
Ich musste natürlich jetzt nicht singen.
Und Oper singen, wäre das was?
Ballett war jetzt auch nicht, als Stuntman war ich dann halt da.
Als Stuntman warst du da. Ja. Und Oper singen, wäre das auch mal was?
Ja, natürlich. Ich würde alles machen. wenn man sagen würde, ich singe mal eine Opernarie, man kann ja mich vielleicht auch in der ein oder anderen Szene dann auch bei Erich und die Detektive
da ist
erleben.
Ja.
Weil das ist nämlich eine schöne Sache. So eine Revue ist natürlich für Leute wie mich eben eine gute Möglichkeit, die Talente und die Facetten mal auszuleben.
Ach, ich bin ja schon so gespannt. Du, sag mal, du bist jetzt Anfang 50, so sagen wir mal, roundabout.
Man kriegt jedes Mal einen Schreck, wenn man das hört, weil das ist schon so eine Zahl.
Ist
man
komisch,
denkt,
oder?
Ja, bei 40 habe ich schon gedacht, aber 50, da kann ich mich überhaupt nicht so richtig mit anfreuen.
Ja.
Weil da denke ich immer, Peter Weck zum Beispiel, damals, der 50. Geburtstag. War eine Episode bei Ich heirate eine Familie. Das war halt so ein 50-Jähriger, wie man ihn sich vorstellt, ganz weiße Haare und so, wo man dann dachte, oh krass, der ist ja dann auch nochmal Vater geworden in der Serie. Und da haben wir noch alle, hahaha, der Alte. Jetzt sitze ich hier in meinem Jogginganzug, in meinem Breakdance-Outfit.
Und bis 52.
Ja, und gucke trotzdem, wenn ich heirate eine Familie gucke, jedes Mal, ach Mensch, der Alte weg. Das ist einfach, man kann sich einfach damit nicht,
also,
aber es war damals schon noch eine andere
Sache. Wollte ich gerade sagen, und ich kann das nachvollziehen. Also wenn ich über mein Alter spreche, was mal noch 16 Jahre mehr als deine sind.
Ja, es ist unglaublich, war auch wie schnell das immer dann ging und so.
Also wenn ich über mein Alter spreche, denke ich immer, ich spreche über eine andere Person.
Ja,
ich nehme an, es geht dir ungefähr genauso.
Vor allem, wenn ich dann auch Leute treffe in meinem Alter, man kann ja in dem Alter, man kann ja auch schon viel früher alt aussehen.
Ja.
Muss es aber nicht.
Nee, muss es nicht.
Und ich fühle mich einfach genauso unverbraucht und jungfräulich eigentlich wie in den Jahren davor. Also ich warte sehnsüchtig eigentlich auf das Erwachsenwerden.
Ah, ich verstehe, verstehe. Gucken wir mal, wann das kommt.
Ja, ich bin gespannt.
Du weißt, in diesem Podcast geht's ums Leben.
Ja.
Darüber haben wir jetzt schon eine ganze Menge gehört. Aber auch um den Tod.
Ja.
Ich spreche mit den Menschen über Leben und Tod. Für mich gehört das zusammen.
Gehört dazu.
Ja?
Ja. Das Thema beschäftigt mich immer und es ist ja auch ein sehr interessantes Thema für mich, weil es da viele verschiedene Theorien gibt. Man neigt ja auch dazu, selber welche aufzustellen und die mir am besten gefällt, an die halte ich mich dann. Ich stelle mir das immer so vor, wie wenn man jetzt träumt und es passiert einem im Traum vielleicht was.
Ja.
Man wacht auf und dann ist man auf einmal wieder in einer anderen Welt. Und dann macht man sie aber woanders wieder auf und denkt, oh, ich hab geträumt, ich bin Entertainer gewesen. Oder im Schlossparktheater. Oder man ist auf einmal wieder in so einer anderen Situation. Also so fühlt sich das wahrscheinlich an, weil entweder man ist wach oder man ist nicht da und wird dann woanders wach.
Also du hast schon die Hoffnung, dass da irgendwas noch ist.
Ja, was heißt Hoffnung? Ja, also ich glaube schon.
Aha.
Ich finde es so super, dass es eben nicht so richtig erforscht ist.
Das weiß keiner.
Ja, eben.
Was heißt so richtig erforscht? Es weiß ja keiner.
Eben, ich weiß auch nicht, wo ich herkam vorher. Ich war auf einmal dann da.
Aber du hattest eine Mutter und einen Vater.
Ja, ja, ich weiß, aber was war denn davor? Gut, ich bin froh, dass ich nicht dabei war. Dass ich das jetzt nicht miterlebt habe, wie ich entstanden bin.
Zumindest nicht so ganz bewusst.
Aber davor die Zeit, ja, verrückt.
Also es gab was davor und wird auch was danach
geben. Ja, kann auf jeden Fall sein.
Aha.
Die Leute, die dann immer sagen, nee, da ist nichts, da ist man nicht mehr da, ist ein bisschen fantasielos, kommt mir das manchmal auch so vor. Und so ein bisschen auch pessimistisch.
Oder realistisch?
Weiß ich nicht. Ob das
also ich sehe
es so. Aber es gibt ja so viele verrückte Sachen, die unrealistisch zu sein scheinen. Zum Beispiel jetzt, dass ich jetzt hier bin. Also so viele Träume sich irgendwie verwirklicht haben.
Ja.
Also ich glaube total an Wunder.
Mhm.
Weil eben so viele Sachen sich für mich ergeben haben. Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich immer auch immer an Wunder geglaubt habe. Keine Ahnung. Aber das ist vielleicht eine Einstellungsfrage. Vielleicht haben wir ganz viele Sachen, auch Instinkte irgendwie abgelegt, die eigentlich in uns drin sind, wo wir eigentlich vielleicht, keine Ahnung, also diese Ahnungen oder diese Zufälle, die einem passieren im Leben, die so schicksalhaft sind und so.
Gibt es wirklich Zufälle?
Eben,
ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle. Nee. Eins entwickelt sich so aus dem anderen. Zumindest war es in meinem Leben so. Total. Und ich habe ja mit vielen, vielen Leuten Kontakt gehabt und weiterhin Kontakt in dieser Art Arbeit als Journalistin, als Moderatorin. Und wenn ich da so Lebensläufe mir angucke, das wird gerne als Zufall bezeichnet. Aber ich kann das nicht als Zufall bezeichnen, weil du hast etwas gemacht zu einem gewissen Zeitpunkt. Und daraus ist das und das entstanden, weil du es gemacht hast.
Ja. Genau.
Weißt du?
Ja.
Und weil da andere Sachen waren, die auf dich zugekommen sind oder andere Leute. Ja, man kann es Zufall nennen, aber vielleicht auch nicht.
Ich bin froh, dass ich das auf jeden Fall nicht so als ganz normal oder selbstverständlich abstempel, sondern wirklich als Wunder auch und als was Besonderes auch auffasse. Also für mich ist das nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dass mir vielleicht manchmal sogar jemand hilft oder so irgendjemand.
Ah, du hast jetzt gerade so nach oben geguckt.
Die Verbindung zu irgendwelchen Verstorbenen. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich so auch behütet so ein bisschen.
Bist du religiös?
Nö. Eigentlich nicht, aber vielleicht dann doch in meiner eigenen Glaubenswelt, keine Ahnung.
Ja.
Aber ich finde auf jeden Fall Religion sehr, sehr, sehr spannend, weil das kommt ja auch irgendwo her, aus irgendwelchen Erfahrungen, die vielleicht andere gemacht haben mit Wundern oder so.
Na, viel Hoffnung ist für mich
Hoffnung, drin, natürlich, Religion. Ja klar. Wenn es nicht auch irgendwie positive Beispiele gäbe, dann wäre die Hoffnung ja auch vielleicht nicht da. Also wenn man weiß, da gibt es einen, der so und so. Also ich finde es auf jeden Fall spannend.
Und wenn wir jetzt doch mal ganz irdisch denken,
ja,
bis zu dem Moment, wo der Körper dann irgendwann nicht mehr mitmacht.
Ja.
So.
Ja.
Und dann ja auch der Geist weg ist.
Ja.
Noch nicht heute, nicht morgen. Jetzt hast du ja gerade mal neues Leben in die Welt gesetzt.
Ja, das ist.
Da musst du ja erstmal noch mindestens 20, 25 Jahre muss der Vater da auch funktionieren, oder?
Natürlich. Na?
Also abgesehen davon, dass natürlich alles noch viel länger gehen kann. Trotzdem, denkst du über Rituale nach, die dann möglicherweise am Ende kommen sollten. Also ich zum Beispiel weiß, ich will in die Ostsee. Also wenn ich dann körperlich nicht mehr da bin, ich war mal Schwimmerin und die Ostsee hat mir auch mal das Leben gerettet, ich will dahin.
Ja.
Hast du da Ideen schon oder denkst du überhaupt darüber nicht nach?
Darüber komischerweise denke ich überhaupt nicht nach, ob ich jetzt gerne verbrannt werde oder verstreut werde irgendwo oder so wie ich bin, einfach nur vergraben werde. Also da habe ich überhaupt keine, weil das ist ja meine Hülle, keine Ahnung. Also von mir aus muss ich damit jetzt nicht noch irgendwie die Umwelt belasten mit meinen Überresten. Nee, aber ich denke schon natürlich nach, wie traurig es wäre, wenn man natürlich zu früh gehen würde. Das war schon immer mein Problem. Also ich würde gerne so diesen Lebenswillen und diese Freude am Leben und so empfinde und so und auch so viel bekomme an Liebe, solange würde ich das gerne noch so lange wie möglich ausleben können. Also das wäre das Idealste, wenn man an so einen Punkt kommt, wo man dann sagt, so, jetzt
ist auch
ein
gut, guter
Moment. Ja, so. Das wäre natürlich schön. Andererseits muss man sich immer diesen Herausforderungen stellen, die auf einen zukommen.
Du.
Wahrscheinlich alles, denke ich mal, auch immer einen Sinn.
Und es kann heute oder morgen passieren.
Kann
also
natürlich.
So gehe ich ans das Leben ran.
Dessen sollte man sich auch immer bewusst sein. Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir hier noch so fit sitzen. Also,
ja.
Also.
Und wenn es denn passiert, wäre ja doch die Frage, wir zeichnen es jetzt mal ganz schwarz. Ja?
Also
du redest ja mit Petra Schwarz.
Ja, eben.
Also nehmen wir mal an, es passiert irgendwas Gesundheitliches und du liegst im Bett. Du kannst dich eben als alter Tänzer nicht mehr bewegen. Was wäre dann?
Kommt drauf an, habe ich Schmerzen, quäle ich mich extrem? Oder kann ich noch einigermaßen ein paar Sachen genießen, wie zum Beispiel Essen, wenn es mir noch schmeckt oder so? Keine Ahnung.
Also wenn Essen noch ginge, wäre es noch okay.
Mir schmeckt es noch.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt schon nicht mehr so viele Sachen machen, die ich noch als ganz Jugendlicher machen konnte. Das merkt man schon. Das frustriert manchmal auch. Da ärgert man sich natürlich. Ach schade, jetzt müsste ich das noch können.
Was denn zum Beispiel?
Ach na ja, diese Flickflacks, von denen ich erzählt habe.
Okay.
Irgendwann schläft es ein und dann machst du es einfach nicht mehr und dann weißt du gar nicht mehr, wie es ging.
Gar nicht so gut, wenn du
dann siehst du halt so auf. Aufnahmen von dir von früher. Und trotzdem, wenn ich dann Aufnahmen von früher sehe, ich kann das zwar, ich will aber trotzdem nicht mehr tauschen, weil ich auch diese Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, die mich für mich noch zu einem fertigeren Künstler und überhaupt Menschen machen. Ja, es gibt natürlich Situationen, wo man denkt, okay, also quälen möchte ich mich jetzt wirklich. Also wenn ich da die Möglichkeit hätte, mich einschläfern zu lassen, wie man das manchmal bei einem Hund sieht, also ich war auch schon mal dabei, wie ein Hund eingeschläfert wurde, unser. Und es war natürlich sehr traurig, aber es war andererseits ein Trost zu sehen, wie entspannt das vonstatten ging.
Naja, die Kessler-Zwillinge haben es ja jetzt gerade vorgemacht.
Ja,
selbstbestimmter Tod ist ja in Deutschland möglich. Wenn man zum Beispiel das bei der DGHS, der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, macht. Viele denken immer, ich muss nach Holland oder in die Schweiz oder sowas. Wäre das dann eine Option? Also ich zum Beispiel bin dafür, weil ich mein gesamtes Leben selbstbestimmt oder weitestgehend selbstbestimmt mache. Ja. Ja. Dann möchte ich ehrlich gesagt, wenn das eintritt, was du gerade beschrieben hast, wenn man sich eben quält und man Dinge nicht mehr machen kann, ich rede nicht von Flickflack, sondern so ganz normale Alltagsdinge. Ja, wenn das nicht mehr ginge, dann würde ich sagen, ist gut jetzt.
Genau, bevor ich Leuten zur Last falle oder also wirklich so ein ganz krasser Pflegefall werde, das würde ich natürlich nicht wollen. Wäre schon gut, wenn es ein Mittel gäbe, bevor ich mir jetzt eine Schlinge um den Hals mache.
Ja, das gibt, das gibt. Du musst dich aber entscheiden, ne? Du musst vorher was machen.
Ja, das ist auf jeden Fall schon eine krasse Überlegung, aber solange man lebt, auch das bewegt einen natürlich und man ist die ganze Zeit auch am Überlegen, was wäre wenn, was heißt die ganze Zeit, aber schon oft, wenn man eben so Leute wie seine eigenen Eltern aussieht und meine leben auch noch und man merkt ja, wie das immer schwieriger wird, auch mit ihnen und so und da wünscht man sich natürlich nicht, dass die sich jetzt irgendwann mal quälen müssen. Und,
manchmal über Jahre.
Ja, eben. Und das wäre natürlich irgendwie das Schlimmste. Also dann denke ich auch mal lieber, wenn man dann einfach mal umfällt.
Also ja,
einfach
mal umfällt. Das wünschen wir uns ja
alle. Oder man schläft friedlich ein. Das wünschen wir uns natürlich auch alle. Ja, aber es gibt ja Leute, denen passiert sowas. Wa? Also,
du hoffst darauf.
Ich hoffe darauf. Ja.
Schwarz hören.